Und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn ich heute meinen 5-Punkte-Plan an Steffen Baumgart setze, wie der HSV. Ich gebe zu, ich musste gerade erstmal googeln, wer der Cheftrainer vom HSV ist. Ich habe gar keine Ahnung. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Morgen hier in Walle und genauso auch bei unseren Geschwistern im Viertel und in der Fahr und später auch noch in Lilienthal. Richtig schön, dass ihr alle da seid. Ich würde gerne zum Anfang beten und ich lade euch herzlich ein, wenn es euch möglich ist, mit mir zusammen aufzustehen. Vater im Himmel, wir haben gerade gesungen, wie dankbar wir für diese Liebe sind. Und ich glaube trotzdem, dass wir so häufig noch total dran vorbeileben, wie tief diese Liebe geht. Und dass da noch so viel bei uns mitschwingt, wo wir denken, dass wir noch was hinzufügen könnten oder dass wir irgendeiner Regel oder irgendeiner Statute gerecht werden müssten, um vor dir bestehen zu dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du diesen Morgen heute nutzt, dass das uns nochmal ganz neu bewusst wird, dass es nichts gibt, was hinzugefügt werden kann. Ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für einen jeden, der zuhört und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen offen sein lässt, ja, von dir zu hören. Amen. Immer wieder, wenn ich im Gespräch mit Leuten bin über den Glauben, höre ich gewisse Sätze. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich da bei Weitem kein Sonderfall bin, sondern dass es Sätze sind, die jeder irgendwie schon mal irgendwie gehört hat, in der einen Form oder in der anderen. Der erste Satz ist folgender: Ich werde schon in den Himmel kommen, weil ich bin ja ein guter Mensch. Ich habe ja genug geleistet. Ich war immer zuverlässig als guter Mensch bekannt. Ich habe gespendet, ich habe geholfen, ich habe dies, ich habe das. Ich werde schon in den Himmel kommen. Dafür brauche ich Gott nicht. Und das ist so ein Denken, was irgendwo reinspielt in so ein Bild von Punkteskala, die man erfüllen muss, damit man am Endeffekt irgendwo läuft. Wo dann gegengewertet wird, habe ich gut abgeschnitten, wo habe ich schlecht abgeschnitten und Hauptsache man ist am Endeffekt besser auf der positiven Seite als auf der negativen Seite, wird schon laufen. Der zweite Satz geht in die ähnliche Richtung, aber aus einer ganz anderen Richtung kommt sozusagen. Und zwar heißt es dort, wenn es Gott wirklich gibt, ich habe mir schon viel zu viel erlaubt, als dass er überhaupt noch ein Interesse an mir hätte. Also bevor ich nochmal einen Schritt in die Kirche tue, wird sonst was passieren, weil Gott will mich sicherlich nicht mehr sehen. Ich habe mir in meiner Vergangenheit, ich hatte zu viele Beziehungen, ich habe zu viel Party gemacht, ich habe zu viel mir echt Unfug erlaubt, als dass Gott da wirklich noch ein Interesse hätte, dass ich mich nochmal blicken lasse bei ihm. Und das sind komplett unterschiedliche Gedanken, die aber mit der gleichen Thematik zu tun haben. Und zwar, dass es im Endeffekt irgendwo eine Richterskala gibt. Wir stellen uns da gerne vor, die Justitia, die römische Göttin, die mit verbundenen Augen dort steht, eine Waage in der Hand. Und am Endeffekt wird es nur darauf ankommen, dass die Waage im Gleichgewicht ist. Und es gibt Leute, die glauben, ja, ich weiß, am Ende meines Lebens wird meine Waage im Gleichgewicht sein. Egal, woran ich geglaubt habe, Gott kann mich schon nicht abstoßen, weil ich habe meine Waage im Gleichgewicht. Und es gibt Leute, die sagen, egal, was ich noch tun würde, meine Waage wird nur noch im Ungleichgewicht sein für den Rest meines Lebens. Insofern weiß ich eigentlich schon, dass dieser Gott kein Interesse an mir hat. Und wir Menschen, wir haben von Natur aus so eine Tendenz, unser eigenes Schicksal selbst in der Hand haben zu wollen. Das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte, dass der Mensch immer wieder versucht, irgendwo durch besonderes Handeln, durch tolle Taten, irgendwo was herauszuhauen, aber nur, um irgendwo am Endeffekt einer Punkteskala noch gerecht zu werden. Wir haben es gerade so bei den, fällt mir gerade ganz spontan ein, bei manchen finanziellen Größen des Mittelalters, dass sie irgendwelche großen Werke gebaut haben und gesagt haben, ich stifte das, aber dafür, dass ich das stifte, betet für meine Seele lange nach meinem Tod. Hauptsache, irgendwann ist meine Skala wieder ausgepegelt und ich werde schon vor den Schöpfer treten und gerecht sein. Und der Grund, warum ich das alles sage, ist, weil das genau das ist, womit sich der heutige Text beschäftigt. Und wir haben letzte Woche davon gehört, von Christian, dass Paulus eine Geschichte erzählt hat aus seiner Zeit in Antiochien, wo judaistische Lehrer gekommen sind und nicht nur die Gemeinde vor Ort, nicht nur die neuen Christen dort irritiert haben, sondern sogar Petrus selbst. Dass Petrus selbst einen Schritt zurückgegangen ist und gesagt hat, okay, vielleicht war ich zu frei in dem, was ich gedacht habe, was Gott mir gesagt hat über Heiden. Und wo Paulus da reingegrätscht ist und gesagt hat, Petrus, indem du diesen Schritt zurückgehst, verrätst du eigentlich das, woran wir glauben. Und zwar an einen Gott, der seinen Segen über die Nation ausgegeben hat. Und diese Geschichte der Konfrontation, die wir letzte Woche gehört haben, die ist eigentlich die Einleitung in den heutigen Text. Denn genau das ist es, was Paulus bei den Galatern ankreidet. Er kreidet an, dass sie Christen sind, die das Evangelium verstanden haben, die verstanden haben, was zur Rettung führt und die am Ende sich von judaistischer Lehre irritieren lassen und sagen, okay, scheinbar, damit ich wirklich gut vor Gott dastehe, muss ich mich an die ganzen Regeln des Judentums halten, damit ich irgendwie auch gerecht bin. Ich muss mich beschneiden lassen, ich muss mich an deren Speisegesetze halten. Hauptsache, irgendwie, ich stehe am Ende gut da. Und Paulus grätscht da rein, genauso wie er es bei den Antiochiern und bei Petrus gemacht hat. Und ich freue mich, mit euch zu lesen aus Galater 3. Da lesen wir in den ersten drei Versen. Ach, ihr unverständigen Galater, in welchen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich. Und hier sehen wir diesen Frust, den Paulus noch nicht mal versucht zurückzuhalten. Er hätte sich diplomatischer ausdrücken können, er hätte sich netter ausdrücken können, aber er sagt, seid ihr denn überhaupt noch dicht? Sind da noch irgendwelche Tassen in eurem Schrank? Ich glaube, der hat richtig gebrodelt, als er diesen Brief geschrieben hat. Und das war einer dieser Punkte, die ihn zum Brodeln gebracht hat. Er hat gesagt, ihr wart auf dem richtigen Weg. Ihr habt doch verstanden, worum es geht. Und er spricht hier nicht zu Babychristen, die nichts verstanden haben, wo er gesagt hat, ach gut, die haben sich letzte Woche bekehrt. Die Galater, das war eine der ersten Gemeinden, die sich bei Paulus bekehrt haben, in seiner ersten Missionsreise. Das war eine Gemeinde, die weitestgehend, im besten Fall vielleicht sogar komplett aus Heiden bestanden, die sich bekehrt haben, die vorher gar nichts mit dem Judentum am Hut hatten, die von Paulus das Evangelium gehört haben und durch die Macht des Evangeliums zu Gott gefunden haben. Das war eine Gemeinde, die bewandert war mit der Kraft des Heiligen Geistes, die wusste, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist im Alltag wirkt. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Das waren erfahrene Christen. Und plötzlich trifft es ihn wie ein Stich ins Herz und er sagt, habt ihr es denn doch nicht verstanden? Ist das alles nichts wert für euch? Und das muss ich ganz klar mit euch sagen, ich erlebe das selbst so, so häufig. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich mich mit lieben Geschwistern unterhalte und die mir dann von irgendwelchen Lehrern erzählen, von irgendwelchen Predigten, die sich anhören, wo ich sage, lauf weg, schmeiß dein Handy in den Müll, schmeiß dein Computer weg, lauf so weit du kannst in die andere Richtung, weil das wird dich nicht erfüllen, weil diese Lehre, die du da hörst, ist keine gute Lehre. Und wo die Leute dann sagen, ja, ich weiß, dass der umstritten ist, ich weiß, dass da ein paar komische Ansichten sind, aber ich nehme mir ja nur das Gute heraus. Ich pflück mir schon das raus, was gut ist, und das andere kann ich ja ignorieren. Und ich sage, warum spielen wir mit dem Feuer? Ich habe letztes Jahr sogar mit einem Pastor, mit einem pastoralen Kollegen aus einer anderen Gemeinde gesprochen, und er hat gesagt, ja, ich weiß, hat eine sehr schräge Theologie, aber er ist so ein toller Rhetoriker. Meine Güte, höre ich den gerne sprechen, der hat das einfach drauf. Was soll ich sagen? Ganz ehrlich, ich könnte heulen auf dieser Bühne. Unser Seelenheil sollte das Kostbarste sein, um das wir ringen. Zu wissen, dass wir sicher sind bei dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und ich weiß, wenn ich sterbe, dann werde ich bei ihm sein. Warum setze ich das aufs Spiel, weil ich jemanden gerne reden höre? Weil ich es nett finde, dass das schön verpackt wird, wenn ich weiß, dass da etwas im Argen liegt. Und es gibt genügend gute Lehrer, es gibt genügend gute Predigten, die man sich anhört, es gibt gute Bücher. Aber ich sag's euch, es gibt genügend Situationen, wo ich in Häuser komme und ich gucke mir das Bücherregal an und ich denke, meine Güte, ich bete für dich. Sind wir uns bewusst, womit wir uns füttern? Denn die Galater haben es auch nicht böse gemeint. Aber sie haben auf Leute gehört, die es nicht verstanden haben, die was Falsches gelehrt haben. Und es ist so weit gekommen, dass eine Gemeinde, die von Paulus zum Glauben geführt wurde, so weit weg war, dass Paulus nichts mehr Gutes finden konnte. Und darauf ist Nico in der ersten Predigt der Reihe eingegangen. Lasst uns weitergehen im Text. Ab Vers 4 lesen wir: Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Und wie ich bereits gesagt habe, ging es bei den Galatern um erfahrene Christen. Es ging um Christen, die wussten, wie der Hase läuft. Die erfahren waren mit der Macht des Evangeliums, die erfahren waren mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Aber Paulus' Worte sind ganz klar. Er sagt, es ist ganz egal, was du alles erlebt hast, wenn du davon abweichst. Und ich könnte es euch so sagen, ich könnte euch hunderte Geschichten erzählen davon, was Yvonne und ich alles schon für tolle Sachen gemacht haben. Was für tolle Dates wir hatten, wie ich sie ausgeführt habe, was sie oder ich uns ausgedacht haben, um den anderen zu überraschen, was für tolle Reisen wir hatten, wie toll es war, sich gegenseitig genug zu sein und nur einander zuzuhören und dem anderen die Seele zu offenbaren. Aber wenn das alles nur alte Geschichten wären, von denen ich zerren würde und sagen würde, ja, das war vor 10 Jahren und das war so schön, wäre das kein Indikator dafür, dass ich heute noch eine gesunde Beziehung zu meiner Frau habe. Wenn ich sagen würde, ja, aber ich habe doch mal erlebt, dass das, dann hat das keine Bedeutung. Und so sagt auch Paulus, das, was ihr erlebt habt, das war alles umsonst, wenn ihr euch jetzt davon abwendet. Mir ist das ganz, ganz wichtig, weil ich erlebe das hier auch in Gesprächen, dass das gerade das Thema Wirken des Heiligen Geistes ein ganz präsentes Thema ist, was viele beschäftigt. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, Paulus stellt das nicht her, oh ja, ihr habt das erlebt und so weiter. Er stellt das als was Positives, als was Erstrebenswertes dar. Es ist gut, dass ihr das erlebt habt. Es ist wundervoll. Es zeugt davon, wie gut ihr den Herrn kennt, dass ihr Sachen erlebt habt. Aber es ist nicht alles. Das ist nicht eure Freikarte ins Himmelreich. Ganz anders sogar. Er verknüpft das eine Inkonsequenz mit dem anderen. Er sagt, ja, was müsst ihr denn tun, um das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben zu erleben? Was müsst ihr tun? Ihr müsst die Botschaft des Evangeliums verstehen. Die muss in euch brennen. Das ist das, wie wir daran kommen. Und ich bin Paulus an der Stelle so dankbar, dass er weiter schreibt, weil bisher wäre das ganz schön niederschmetternd. Gut, korrigierend, ja, aber niederschmetternd. Aber Paulus schreibt weiter. Und so lesen wir in den nächsten Versen, ab Vers 6. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Söhne und Töchter Abrahams sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Verse schon gelesen hat. Ich weiß nicht, wer jetzt gut aufgepasst hat. Aber das ist riesig. Das ist gewaltig, was wir hier gerade lesen. Das ist grandios. Das Volk Israel hatte eine Identität in Gott. Abraham, in seinem tiefen Vertrauen auf Gott, hat einen Punkt erreicht, dass er Gott so tief vertraut hat, dass er seinen Glauben so sehr auf Gott geworfen hat, dass Gott gesagt hat, ich rechne dir das als Gerechtigkeit an. Und ganz wichtig, das hat ihn nicht gerecht gemacht. Das war nicht, dass Gott gesagt hat, ab sofort bist du gerecht. Das heißt, es wurde ihm als Gerechtigkeit anerkannt. Das ist praktisch wie so ein Coupon, dass Gott gesagt hat, ich sehe deinen Glauben. Und dieser Glaube, der zeigt sich, der wird zum Grunde haben, du wirst gerecht gesprochen werden. Das ist bedeutsam. Und das ist nicht nur ein Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat, sondern Gott hat es dann dem ganzen Volk Israel, den Nachkommen Abrahams, zugesprochen. Und wir gucken in die Geschichte des Volkes Israels und wir sehen, dass es mal total sich dessen bewusst war. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind seine ausgewählten Menschen. Und du siehst, dass das Volk am Blühen ist und dass es denen gut geht und dass denen die Sachen gelingen. Und dann siehst du plötzlich Situationen, wo sie das komplett wieder aus den Augen verlieren. Und es gibt Jahrzehnte, in denen sie komplett weg sind von diesem Bewusstsein, wir sind das Volk Gottes und ihnen gebührt alle Ehre. Und wir sehen, dass es ihnen schlecht geht, dass sie die Kriege verlieren, dass sie sogar ins Exil geraten. Aber was wir in all dem lesen, ist, dass dieser Segen nicht über ihnen zusammenbrach, sondern dass ein Strang Segen immer da war und Gott hat sich immer zu ihnen gestellt und hat gesagt, egal wie, ich lasse nicht zu, dass ihr von diesem Erdball ausgelöscht werdet. Und wenn man sich so ein bisschen mit vielen Konflikten des Alten Testaments damit beschäftigt, wie groß Israel war, ist das eine massiv unwahrscheinliche Geschichte. Wenn man guckt, wie groß die Nationen teilweise waren, gegen die Israel gestanden hat und Gott hat aber immer gesagt, ich lasse nicht zu, dass ihr vom Angesicht dieser Erde ausgelöscht werdet, weil ihr seid mein Volk. Egal, was euch passiert, egal, ob ihr euch von mir abwendet, aber diese Verheißung wird nie gänzlich enden. Ich stehe euch bei, ihr seid mein. Und das ist eine Identität, die das Volk Israel bis heute trägt. Manche wissen es nicht, manche wissen es ganz wohl. Dass sie sagen, wir sind das Volk Israel. Und es gibt selbst aus der heutigen Zeit so viele Geschichten, wo Leute durch die krassesten Situationen der Verfolgung gehen, aber sie dieses Bewusstsein hält und sie sagen, wir sind das Volk Gottes, wir sind sein ausgewähltes Volk. Und das, was Paulus hier macht, ist, dass er das nochmal bewusst macht, was war es, dass dieser Segen auf dem Volk lag? War es, dass Abraham genug gespendet hat? War das dass er einen guten Namen hatte, der bei allen Organisationen irgendwie bekannt war? Nein, es war, dass er geglaubt hat. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und das Nächste, was Paulus macht, ist, dass er diesen Zirkel größer zieht und sagt, nicht nur das Volk Israel, sondern ihr als Gläubige, als Teilhaber an dem gleichen Glauben, den Abraham ausgemacht hat, seid Teilhaber dieses Segens, den Gott Abraham schon versprochen hat. Das ist was Grandioses. Das ist was unaussprechlich Großes. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir wirklich dessen bewusst, dass du Teilhaber bist an dem Segen, den Abraham schon empfangen hat? Und bist du dir bewusst, dass es nicht ist, weil du irgendwas geleistet hast, sondern weil du glaubst? An der Stelle spreche ich nur die Leute an, natürlich, die glauben. Nico wird nächste Woche noch mehr auf diesen Bund eingehen. Was es eigentlich damit auf sich hat, dass Gott und Abraham diesen Bund hatten, da freue ich mich auch sehr drauf. Da muss ich mich ein bisschen zurückhalten diese Woche, da nicht noch viel mehr reinzugrätschen, weil es einfach ein Thema ist, was mich begeistert. Ein Segen, der über Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende wirkt. Und wir sind Teilhaber, wir sind Erben Abrahams, wir sind Teilhaber an dem Segen Gottes. Und ich hämmer da drauf rum, weil es nichts Wichtigeres gibt, als sich diesem Glauben bewusst zu sein. Bin ich ein Gläubiger, bin ich kein Gläubiger? Wisst ihr, das ist der Grund, warum ich nicht anders kann als Lobpreisen. Das ist der Grund, warum ich immer wieder zurückkommen möchte, Gott alle Ehre zu geben. Ich möchte ihm Lob geben für seine Großzügigkeit, wenn es mir gut geht. Und ich möchte ihm Dank geben für seine Treue, die mich nicht loslässt, wenn ich schlechte Zeiten habe. Aber ich möchte immer wieder zurückkommen, zu sagen, dir gebührt alle Ehre. Du bist groß, du bist herrlich in aller Ewigkeit, gestern, heute wie auch morgen. Das ist der Grund, warum ich lobpreise, warum ich nicht anders kann, als ihm Ehre zu geben. Und ja, nicht, dass ihr denkt, dass ich eine heilige Person bin, die Lichtgestalt, der immer alles gelingt. Nein, ich gerate auch immer mal wieder rein, dass ich am Straucheln bin. Dass ich Situationen habe, wo es nicht gut läuft und wo ich denke, schon fast so ein christliches Karma-Denken, was habe ich mir denn jetzt erlaubt? Aber das wird mich nirgendwo hinbringen. In meiner Jugend hat mich es dahin geführt, dass ich in so ein Werksdenken reingerutscht bin, dass ich dachte, und ich muss schaffen und ich muss schaffen. Und meine Mutter hat hinter mir her telefoniert und gesagt, Andi kann heute doch nicht kommen. Ich weiß, er hat zugesagt. Und ich habe gesagt, nein, ich muss zusagen. Es hat mich nicht losgelassen. Ich muss was machen, weil irgendwie muss ich doch noch vor Gott bestehen können. Und irgendwann hat mich diese Freiheit getroffen, zu realisieren, ich kann nichts schaffen. Aber statt, dass mich das verurteilt, setzt es mich frei. Weil Gott hat bereits den Weg freigemacht durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Das ist ein Kampf, den wir begehen. Und ich möchte mit euch weiterlesen ab Vers 10. Denn da lesen wir es so eindrücklich. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht all seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Ich habe als Kind alles verschlungen, was mit dem Thema Treibsand zu tun hatte. Ich habe das Thema geliebt. Ich habe Filme geliebt, in denen der Held in Treibsand fällt und irgendwie rausgezogen wird. Bücher, in denen Treibsand vorkam. Ich habe Treibsand geliebt. Also das Thema hat mich so fasziniert und ich habe mich informiert und sonst was. Und ich gebe zu, ich habe sehr geglaubt, dass das im weiteren Verlauf meines Lebens eine sehr große Rolle in meinem Leben spielen wird. Und 25 Jahre später muss ich euch zugeben, es hat noch nicht einmal mein theoretisches Wissen über den Umgang mit Treibsand benötigt, um aus irgendeiner Situation zu kommen. Irgendwie bin ich dankbar dafür, irgendwie ein bisschen auch enttäuscht, weil ich bin informiert. Ich bin wirklich informiert, was das Thema Treibsand angeht. Aber was ich beim Lesen dieses Verses, dieser Verse gemerkt habe, ist, dass es mich insofern vorbereitet hat, weil Treibsand sehr, sehr vergleichbar ist mit dem Gesetz. Denn beim Treibsand ist es so, je mehr du zappelst, je mehr du strampelst, je mehr du mit den Armen ruderst, je mehr du versuchst, irgendwie durch ruckartige Bewegungen aus Treibsand rauszukommen, desto mehr wirst du versinken. Und beim Gesetz ist es, je mehr du versuchst, dem Gesetz gerecht zu werden, je mehr du versuchst, alles zu befolgen, was das Alte Testament an Regeln hat, desto mehr musst du zu dem Ergebnis kommen, dass du nicht dem gerecht werden kannst. Und in der Tat ist es der Punkt Nummer eins, der von Jesus zu Lebzeiten angekreidet wurde, dass Menschen zu sehr nach dem Gesetz leben, zu sehr denken, dass sie allem gerecht werden müssen und dabei komplett außer Acht verlieren, dass es um eine Beziehung geht mit Gott. Kritikpunkt Nummer eins vor allen anderen Kritiken, die Jesus bringt, ist: Ihr verlasst euch zu sehr auf das Gesetz, ihr seid zu sehr darauf konzentriert, ihr wisst gar nicht, wer der Vater ist, weil es geht nicht um das Einhalten von Gesetzen. Und sogar im Alten Testament sagt Gott sogar selbst zu den Propheten: Es geht mir nicht um eure Brandopfer, sondern es geht mir um euer Herz. Es geht mir nicht darum, dass ihr Regeln einhaltet. Und auch darauf freue ich mich sehr, wird Nico nächste Woche noch viel mehr eingehen, auf was dieses Gesetz eigentlich für eine Bedeutung hat. Aber dieses Gesetz, nur dass ihr euch jetzt nicht wundert, warum ich die ganze Zeit hin und her switche, Gesetztaten, es geht dabei um Taten. Denn wann immer du denkst, dass du was leisten musst, dass du irgendwas dir herausarbeiten musst, hat es immer damit zu tun, dass du denkst, dass du einem Gesetz, vielleicht weißt du es gar nicht, aber dass du einem Gesetz gehorsam sein musst. Dass du irgendwas leisten musst, dass du irgendwas erreichen musst. Und wenn ihr meine Frau fragt, dann ist es eben nicht das Gesetz, dann sind es nicht die Regeln, die unsere Beziehung ausmachen. Also wenn ihr meine Frau fragt, oh, wie ist es bei euch zu Hause, wie sieht eure Beziehung aus, dann wird sie nicht sagen, Andi macht immer so schön den Abwasch. Andi räumt immer so schön auf. Andi macht Punkt, Punkt, Punkt. Andi tut dies, Punkt, Punkt, Punkt. Es kann sein, dass ich alle Regeln, also und jetzt bitte denkt nicht, dass es zu Hause irgendwie so ein Regelwerk gibt, dem ich gerecht werden muss, aber ich könnte alles tun, was meine Frau sich vorstellt, was ein Mann tun muss. Und es wäre doch kein Zeichen dafür, dass unsere Beziehung in irgendeiner Form in Ordnung wäre. In keinster Form. Es kann sein, dass ich so empirisch dabei bin, jedes einzelne ihrer Wünsche zu erfüllen, aber gar keine Beziehung mehr mit ihr habe. Und sie sagt, am Ende des Tages kenne ich diesen Mann nicht. Das ist ganz nett. Ich bin wie in so einem goldenen Käfig. Ich habe ein angenehmes Leben, weil er macht alles, was ich mir wünsche. Aber ich kenne diesen Mann nicht. Er ist mir fremd. Ich habe keine Beziehung mit ihm. Unsere Beziehung zueinander wird von der Entscheidung füreinander definiert. Dieser Halt, und jetzt verwende ich das Wort mal, dieser Glaube aneinander, an der Beziehung miteinander, das ist das, was unsere Beziehung ausmacht. Und wisst ihr, daraus resultiert, dass ich gerne aufräume, weil ich möchte ihr ein bisschen, ich weiß, dass ihre Leidensgrenze ein bisschen niedriger liegt als meine, wenn es um Unordnung geht. Und weil ich sie liebe, möchte ich, dass sie nicht den Schlag kriegt, wenn sie wieder in ein unaufgeräumtes Wohnzimmer kommt. Weil ich sie liebe, weil mein Herz sich danach sehnt, ihr das zu zeigen. Deswegen freue ich mich darüber, den Abwasch zu machen. Nicht, weil ich den Abwasch liebe. Mein Gott, ich hasse Abwaschen. Aber ich möchte, dass wenn sie schon so viel Zeit in alles Mögliche steckt, dann möchte ich ihr zumindest irgendwo da an der Stelle mit einer Sache, die ich auch kann, den Rücken frei halten. Weil ich sie liebe. Weil ich sie liebe, gucke ich gerne Romanzen. So. Das kann ich niemandem verkaufen. Das würde meine Frau mir zu Hause anhaken. Nein, keine Romanzen, da muss ich mich schon sehr überwinden. Das gibt's einmal im Jahr, keine Ahnung. Es geht nicht um Regeln. Es geht nicht um, um Gesetze, denen man gerecht werden muss, um damit Gott irgendwas zu beweisen. Ich glaube, immer und immer und immer wird das eine aus dem anderen kommen. Weil ich Gott liebe, halte ich mich auf eine ganz natürliche Art und Weise an viele seiner Regeln und an die Gesetze, die im Alten Testament sind. Weil das natürlich ist, aus meiner Liebe heraus, aber es wird nie ein Zeichen meiner Beziehung zu ihm sein, wenn ich einfach nur versuche, diese ganzen Gesetze zu halten. Ich werde dem nicht gerecht werden. Und an der Stelle ist mein Selbstbewusstsein groß genug, auch ihr werdet dem nicht gerecht werden. Das ist jetzt nicht einfach ein persönliches Problem. Das Gute ist, dass wir in diesem Kampf aber nicht allein sind. Wir sind in diesem Kampf nicht allein gegen das Gesetz. Denn so wie beim Treibsand, das Beste ist, sich zurücklehnen, sich breit machen auf möglichst weiter Fläche und dann auf Hilfe zu warten. Und wir wissen, wenn es um den Glauben geht, ist unsere Hilfe bereits da. Und dafür freue ich mich, mit euch die letzten zwei Verse des heutigen Textes zu lesen. Und zwar ab Vers 13 lesen wir: Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Losgekauft. Sagt mal alle, losgekauft. Losgekauft. Indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Halleluja! Oh, das ist Freiheit! Das ist Freiheit, die das bedeutet. Das ist das großartigste Geschenk, was wir haben dürfen, dass wir losgelöst sind vom Gesetz, dass wir losgelöst sind von Ritualen, dass es nichts gibt, was ich mehr tun könnte, kein Opfer, was ich mehr bringen könnte, keine Meile, die ich extra laufen könnte, um Errettung zu finden. Errettung ist eine Sache, die geschehen ist und ich muss meinen Glauben reinsetzen und dann darf ich sagen, ich bin errettet, weil ich glaube daran, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und ich unterstelle meinem Leben diesem Vertrauen in seine Errettungstat. Und ich habe am Anfang zwei Sätze gesagt. Und ich bin mir leider sicher, dass diese Sätze nicht nur sind mit Nichtchristen, sondern dass es Sätze sind, die auch immer mal wieder Christen treffen. Dass sie wieder reinkommen. Ich habe erzählt, in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit hatte ich so damit zu kämpfen, immer noch mehr zu tun und mehr zu tun. Und ich weiß, dass ich nicht alleine damit stehe. Ich weiß das, weil ich das in Gesprächen höre. Und ich kenne Christen, die sagen, ja, eigentlich muss ich es ja gar nicht so genau nehmen. Und an der Stelle komme ich zurück zu dem Bild des Grabens, das Christian letzte Woche verwandt hat. Ja, ich muss es ja nicht so genau nehmen, weil ich bin ja an sich schon ein richtig guter Mensch. Aber ich sag euch, es gibt nichts anderes außer den Glauben. Den Glauben an Jesus Christus. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Überlegung mitnimmt in euer nächstes Gespräch, dass ihr diese Überlegung, wenn es euch persönlich trifft, mitnimmt in eure Kleingruppen und dass ihr das wirklich behandelt. Weil dem Gesetz verfallen zu sein, dem Gedanken verfallen zu sein, dass wir irgendwas tun müssen, ist wie ein Gift, was nicht mehr dich loslässt, solange du es in irgendeiner Form in deiner Nähe zulässt. Wir sind gesegnet als Erben Abrahams durch den gleichen Glauben, den er Gott gegenüber gezeigt hat. Ich glaube dir, Gott, dass du der Einzige bist, der alles in der Hand hält. Und ich glaube, dass du auch meine Ewigkeit in deiner Hand hältst. Und Jesus, ich glaube dir, dass du am Kreuz diesen Fluch des Todes von meinen Schultern genommen hast, damit ich leben kann. Und das glaube ich und an nichts anderes möchte ich mein Vertrauen setzen, als auf diese Zuversicht. Soweit.